Deutschlandradio Retro.
Aus den Audioarchiven.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, mir ist heute die ehrenvolle Aufgabe zuteil geworden, zu Ihnen über meine Muttersprache, die Berliner Mundart, zu reden. Da muss ich zunächst mal die Frage beantworten, was ist denn das Berlinische? Viele Leute glauben nämlich, es sei keine echte Mundart, sondern ein Jargon, ein verdorbenes Hochdeutsch oder verdorbenes Plattdeutsch, eine chaotische Mischung, die sich sprachgeschichtlich gar nicht erfassen lässt. Es wird heute meine Aufgabe sein, nachzuweisen, dass dieses Urteil falsch ist. Dass das Berlinische vielmehr eine echte Mundart ist, ein natürlich gewachsener Dialekt mit eigenem Charakter und eigenen Laut- und Sprachgesetzen, also eine echte Heimatsprache. Die Berliner Mundart hat eine Geschichte und eine sprachliche Entwicklung, wenn auch diese nicht so geradlinig verläuft wie in manchen anderen Dialekten. Zunächst eine historische Vorbemerkung. Berlin liegt an einem früher sehr wichtigen Spreeübergang und es ist wahrscheinlich, dass hier schon eine germanische Siedlung bis ins 6. Jahrhundert hinein bestand. Nach dem Abzug der Germanen drangen Slawen ein und seit dem 10. Jahrhundert finden wir eine slawische Fischersiedlung hier. Im 12. Jahrhundert werden die Askanier mit der Altmark belehnt, dehnen ihre Herrschaft nach Osten aus und gründen viele Städte, darunter auch Berlin und Köln. Der Kern der Bewohner Berlins bei diesen Neugründungen waren Kolonisten aus dem Gebiet östlich des Harzes, wo damals aber noch Plattdeutsch gesprochen wurde. Sie sprachen also Niederdeutsch oder Plattdeutsch. Und das Altberlinische war demnach niederdeutsches Platt. Die Slawen wurden nach Osten zurückgedrängt und hinterließen wenige slawische Wörter. Dieses Niederdeutsch, also Plattdeutsch, blieb auch die Amtssprache der Berliner Kanzlei, das heißt der Stadtbehörden, auch als später Fürsten aus Süddeutschland, also Bayern und Hohenzollern, nach Brandenburg kamen und in ihrer Hofkanzlei Hochdeutsch schrieben. Die Berliner waren schon damals zäh und dickköpfig. Dies blieb so über drei Jahrhunderte lang. Im 15. Jahrhundert wurden die Berliner gezwungen, ihre Verbindung mit der norddeutschen Hanse aufzugeben und sahen sich nun nach anderen Märkten im Süden und Südosten um. Die Berliner Kaufleute knüpften Handelsbeziehungen mit Frankfurt an der Oder und mit Leipzig an, und sächsische Kaufleute kamen oft nach Berlin, wo viele von ihnen sesshaft wurden. Sie brachten ihre obersächsische Sprache mit. Und als im Jahre 1504 der alte Berliner Stadtschreiber starb, wurde ein neuer Stadtschreiber aus Meißen berufen und unter diesem wurde allmählich die Sprache der Berliner Kanzlei, das meißnische Obersächsisch, das schon vorher von der Hofkanzlei der Fürsten verwendet worden war. Wie sah nun dieser obersächsische Dialekt aus? Er ähnelte sehr der hochdeutschen Sprache Luthers, der ja auch auf der Meißner Kanzlei fußte, nur mit dem Unterschied, dass Luther die schriftsprachliche Form verwendete, während die Berliner dieses Obersächsisch als gesprochene Mundart kennenlernten. Also, das Berlinische übernahm den Lautstand des Obersächsischen, der obersächsischen Mundart wohlverstanden, nicht der Schriftsprache. Es übernahm auch die Jutti gebratene Jans mit J statt mit dem hochdeutschen oder niederdeutschen G. Es übernahm vor allem die strenge Unterscheidung zwischen den beiden Arten des hochdeutschen Ei und Au, je nachdem es einem niederdeutschen I und U oder E und O entspricht. Und diese Unterscheidung wird noch heute im echten Berlinisch streng beachtet. Am Hofe Friedrich Wilhelms I. und Friedrichs des Großen wurde zwar meist Französisch gesprochen, aber wenn diese Fürsten Deutsch sprachen, so geschah es in einer stark berlinisch gefärbten Form, wie wir aus ihren Verfügungen und Briefen wissen, in denen Formen vorkommen wie Kopp und Jelt. Berlinisch war also hoffähig. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts bereitet sich aber wiederum ein Wandel vor. Die Grammatiker und die weltbürgerlich eingestellten Kreise der Intellektuellen empfanden das Berlinische immer mehr als einen Dialekt, den man nicht mehr als selbstverständliche Umgangssprache gebrauchte, sondern in der Gesellschaft und in der Öffentlichkeit durch das schriftsprachliche Hochdeutsch ersetzte. Man bemühte sich nunmehr, ein möglichst dialektfreies Hochdeutsch zu sprechen, und so sinkt in den Augen der Gebildeten das Berlinische im Laufe des 19. Jahrhunderts allmählich zu einer Vulgärsprache herab, die man bei öffentlichen Anlässen und in guter Gesellschaft vermeidet und die als Sprache der Kleinbürger und der niederen Klassen vergröbert wird. Das heutige Berlinisch ist also bedingt durch zwei entscheidende Ereignisse. Einmal durch die Übernahme des obersächsischen, also eines mitteldeutschen, Lautstandes in das bis dahin rein niederdeutsche Altberlinische seit etwa 1500 und zweitens durch die Herabwertung des Berlinischen von einer allgemein gesprochenen Umgangssprache, auch der gebildeten, zu einer Vulgärsprache seit etwa 1800. Die Herabwertung zur Vulgärsprache war ein schwerer Schlag für das Berlinische. Aber sie brachte auch einen großen Vorteil mit sich. Und das Folgende sage ich im vollen Bewusstsein, dass ich dabei vielleicht auf heftige Proteste anderer Städte stoße. In Berlin wird seitdem von den Gebildeten das reinste Deutsch gesprochen. Das heißt, dasjenige Hochdeutsch, das sich am erfolgreichsten freihält von dialektischen Einflüssen. Freier jedenfalls, als es in anderen Gegenden Deutschlands, einschließlich Hannover, der Fall ist. Eben weil man jetzt in Berlin den heimischen Dialekt vielfach als vulgär vermeidet, während in anderen Gegenden Deutschlands die heimische Mundart weit mehr geachtet ist und daher die Sprache der Gebildeten stärker beeinflusst. Wie sieht nun das heutige Berlinisch aus? Einen wichtigen Punkt haben wir ja schon besprochen, nämlich die Laute Ei und Au. Ich brauche also hier nur zu wiederholen und zu unterstreichen. Die hochdeutschen Ei und Au werden nur dann zu E und O, wenn sie auch im Niederdeutschen, Plattdeutschen, also als E und O erscheinen, also in Wörtern wie Zwebene, Entstehen, in Boom, Lofen und so weiter. Sie haben dagegen die hochdeutschen Lautformen Ei und Au, wenn diese im Niederdeutschen als I und U erscheinen, also in Wörtern wie Mein, Dein, Sein, Wein, Drei, Schneider, Haus, Maus. Die hochdeutschen Ei und Au werden also durchaus nicht allgemein zu E und O, wie die Nicht-Berliner so oft annehmen, sondern streng nach ihrer Herkunft unterschieden. Natürlich geschieht dies nicht bewusst, sondern nach dem Sprachgefühl der echten Berliner. Die Zugewanderten aber haben dieses natürliche Sprachgefühl nicht, oder wenigstens oft nicht, und es schwindet leider auch bei der heranwachsenden Jugend, weil diese nicht mehr oft genug das Richtige hört, um mit ihrem Sprachgefühl ganz sicher zu werden. So hört man zuweilen Formen wie mähen, dehnen, sehen, die nach dem oben Gesagten als falsch zu bezeichnen sind, ebenso falsch wie benah, bewesen, bleben, schmäßen, wesehosen, brochen und sofen, statt brauchen und saufen. Man sagt wohl, Berlinisch ist schön, aber nicht schön. Das liegt daran, dass die Vokale Ö und Ü meist zu E und I ohne Lippenrundung werden, was sicherlich nicht schön klingt. Also statt schöner Hüte gibt es in Berlin bloß schöne Hüte. König wird König, aus Grün wird Grien. Nur wenn man mal fein sprechen will, dann sagt man Ü. Vielleicht auch da, wo es nicht hingehört, wie zum Beispiel in dem Namen eines Restaurants im Berliner Norden, das sich Restaurant Lohengrün nannte. Andererseits wird manchmal Ö statt E, Ü statt I gesprochen, zum Beispiel in Wörtern wie Ölwe, Zwölwe, Mönch, Schirm, Müggelsee, der eigentlich Mickel, das großer See, sein sollte. Das R wurde zunächst wie im Niederdeutschen als gerolltes Zungen-R gesprochen, seit dem 18. Jahrhundert aber nur noch sehr schwach artikuliert, als Zäpfchen-R und oft ganz ähnlich wie CH, der Yachten. Im tonlosen Auslaut verschwindet es ganz und wird dann in Richtung auf A vokalisiert, also Vater, Mutter, Kinder, auch in der Vorsilbe ver, vergessen. Aber bitte nicht in dem Worte Berlin, die Aussprache Berlin ist unecht. Und nun kommt ein schweres Kapitel. Das hochdeutsche G wird im Berlinischen wie auch im Obersächsischen zu J, wie wir schon bei der Juten gebratenen Jans gesehen hatten. Am Anfang und vor den Vokalen E und I auch, jedem, lehen, der Fliehen, Pilz ist giftig, besonders häufig in der Vorsilbe ge, gelaufen oder gelaufen. Dabei verrät sich auch oft der gebildete Berliner, ohne es zu merken. Am Schluss des Wortes wird das hochdeutsche G als CH gesprochen, und zwar nach E und I und nach Konsonanten wie in den Wörtern recht und richtig, also der Weg, je weg, der Krieg, der Sarg, der Balch. Dagegen nach A, O, U wie CH in den Wörtern Ach, Doch, Buch, also beispielsweise Jeden Tag, Er Fluch, Genug. Aber jetzt bitte Achtung, jetzt wird es schwer. Das Berlinische hat nur einen ganz besonderen Laut. Wenn dieses G im Innern eines Wortes nach einem langen A, O, U steht, wie zum Beispiel in Wörtern wie wagen, tragen, fragen, bogen, trugen, so spricht man das nämlich wie ein CH in Wörtern wie machen und Sachen, aber weich oder stimmhaft, also waren, fragen, bohren, truren. Können Sie das? Das ist nicht so leicht. So, nun mal etwas Gemütlicheres. Die Wortbildung zeigt, wie gemütlich das Berlinische sein kann, wenn es klingende Endungen an Wörter hängt. Man sagt nicht steif Fritz, Max, Paul, Georg, sondern Fritze, Maxe, Orje, Paule. Ebenso hängt man dieses gemütliche E auch an andere Wörter an. Sie tut sich dicke, er macht sich dünne, red nicht so viele, immer feste. Das kannst du dreiste tun, das dauert man eh ne 3 Minuten. Das Berlinische hat also noch die alte weibliche Endung in Frauennamen, also Millerin, bewahrt in Wörtern wie die Schulzen und die Millern. Auch die Verkleinerungsendung chen in der niederdeutschen Form ken hört man sehr oft. Sie, Männchen. Er sagt vielleicht zärtlich zu ihren jungen Jahren nur ein Häsekin, später vielleicht Ollekin. Man isst ein Häppchen, nicht hastig, sondern sachtekin. Man fragt Schenekin, mein Sehnekin. Das ist doch gemütlich, nicht wahr? Da Berlinische eine wirkliche Sprache ist, so hat es natürlich auch eine Grammatik, also auch eine Deklination. Wenn auch wie in jeder Volkssprache die Endungen öfter durch Umschreibungen ersetzt werden. Also man sagt nicht der Vater des Vaters dem Vater, die Mutter der Mutter und so weiter, sondern der Nominativ heißt der Vater, Genitiv von Vatern oder Vatern sein und der Akkusativ und Dativ sind zusammengeflossen in dem sogenannten Akkudativ, der beim Substantiv die Form des Akkusativs hat, Vatern. Die Mutter von Muttern oder Muttern ihr, das Kind von das Kind und so weiter. Warum finden Sie das eigentlich so komisch? Das ist doch ganz ernst. So spricht man doch. Es gibt also keinen richtigen Genitiv. Statt zu sagen, meines Vaters Hut oder der Hut meines Vaters, sagt der Berliner, der Hut von meinem Vater oder mein Vater sein Hut oder vulgär dann, mein Ollen sein Deckel. Statt Mutters Hut sagt man, der Hut von Muttern oder Muttern ihr Hut. Der Dativ und Akkusativ sind, wie gesagt, in dem scherzhaft genannten Akkudativ zusammengeflossen, der beim Hauptwort und einem etwa beigefügten Eigenschaftswort die Form des Akkusativs hat. Also, ich hab den Mann ja nicht gesehen, Akkusativ. Ich hab doch den Mann das Geld versprochen, Dativ. Hau doch das Kind nicht so, Akkusativ. Gib doch das Kind die Bulette, Dativ. Bei die Kälte jäg nicht aus. Ich lass mit Juten Wein. Das ist nicht wie bei armen Leuten. Die Deklination des persönlichen Fürworts sieht nun folgendermaßen aus. Ich meiner mir mich, du deiner dir dich und so weiter, erscheint im Berlinischen Ich von mir. Dativ und Akkusativ nur mir. Du von dir, Dativ und Akkusativ, also Akkudativ, nur dir. Er von ihnen, Akkusativ und Dativ wieder ihn. Bei dem weiblichen Fürwort schwankt der aber auch ihr oder sie ebenso in der Mehrzahl der dritten Person. Also, während beim Hauptwort der Akkudativ sowohl Akkusativ wie Dativ ausdrückt, aber die Form des Akkusativs hat, hat er beim Fürwort der ersten und zweiten Person die Form des Dativs. Das heißt mir und dir. In tonlosen Silben dann abgeschwächt zu ma und da, wie im Plattdeutschen zu mir und die. Wenn man also sagt, der Berliner verwechsle mir und mich, so ist das falsch. Die Formen mich und dich sind nicht berlinisch. Es herrscht vielmehr die Regel, bitte beachten Sie, der Berliner sagt immer mir, auch wenn es richtig ist. Die bekannten Scherzverse, was ist mit dich, mein Kind, du isst mich nicht, du trinkst mich nicht, du bist mich doch nicht krank, sind nur von Verspottung der Feind sprechen wollen. Im natürlichen Sprachgefühl des Berliners heißt es also stets mir. Hierfür nur 2 kurze Beispiele. Ein Gespräch zwischen Mutter und Sohn vor einem Karussell. Der Junge sagt, Mutter, lass dir mir mal Karussell fahren. Du sollst nicht mir sagen, das heißt mich. Och Mutter, lass mir doch mal Karussell fahren. Du sollst mich sagen. Mutter, wenn ich nur mich sage, lass du mir dann fahren? Oder auf der Straßenbahn. Auf der Plattform einer Straßenbahn fragt ein älterer Herr mittlerweile einen Jungen, der ein Heftchen schlucken hat: Hast du dich verschluckt, Kleiner? Antwort: Nee, bin noch da. Die Antwort des Jungen ist eine Kritik an dem falschen Berlinisch des Herrn. Der hätte sagen müssen: Hast du dir verschluckt? In der dritten Person männlicher Einzahl hat der Akkusativ die Form ihn mit N wie Nordpol. Die Redensarten hat ihm schon, haut ihm, jib ihm Saures werden nur scherzhaft als bewusst falsches Berlinisch gebraucht. Bei der dritten Person Einzahl des weiblichen Fürwortes und bei der dritten Person Mehrzahl schwankt der Gebrauch zwischen ihr und sie, beziehungsweise zwischen ihnen und sie. Er geht mit ihr oder er geht mit sie. Einem jungen Mann, der sein Mädchen allzu eng umfasst hält, ruft man vielleicht mahnend zu: Jeste von sie? Ich hab ihn ja nicht oder ich hab sie ja nicht gesehen, Herr Lehmann. Stattdessen sagt man den sein, statt wessen aber wem sein. Wem sein Mantel ist denn das? Antwort: Mein seiner. Eine eigene Berliner Bildung ist Sohne. Es gibt Sohne und solche, aber man fügt hinzu, aber Sohne mehr wie solche. Das Wörtchen so bedeutet oft ohne weiteres: Kommen Sie doch mal so rum. Ihr lebt so, das heißt allein und verheiratet. Er trank Bier und sie saß so da. Dies zeigt sich besonders schön in der kleinen Anekdote von der Blanxierstange. Vater, was hat denn der da von der Stange? Das ist eine Blanxierstange. Zu was braucht er denn die? Da hält er sich dran feste. Ich denke, der braucht sich nicht halten, der läuft so. Schafskopf, an was muss er sich doch halten, sonst fällt er ja runter. Aber Vater, wenn du die Blanxierstange fallst, na wovon soll denn die fallen? Er hält ihr ja feste. Jetzt sind wir aber gleich mit der Grammatik fertig. Nur noch einige Worte über das Zeitwort. In der Gegenwartsform vermeidet man oft den Umlaut und sagt also: Er esst, er loft, er stoßt, na ess doch, seh mal statt seh mal. Bei den Drohungen fügt man gern du in abgeschwächter Form hinzu. Gehst du weg? Oder wirst du mal gehen? Er rennt, hast du was kannst du. Im Präsens von Kriegen, heißt es: er kriegt. Dabei darf man nicht das I zu lang sprechen, sonst ergeben sich Missverständnisse. Ein Gast fragt beim Eintreten in eine Gastwirtschaft: Kriegt man hier rum? Antwort: Nee, hier setzt man sich. Wie in der älteren Sprache und auch in anderen Sprachen der volkstümlichen Form wird das Wort Lehren durch das volkstümliche Lernen ersetzt, im Englischen und Französischen übrigens auch. So hieß es einst in einem Berliner Schlager: ach Ernst, ach Ernst, was du mir alles lernst. Und auch Sie, liebe Hörer, werden gewiss die bittere Enttäuschung des armen Jungen nachempfinden, der traurig vom ersten Schulgang heimkehrt und auf die Frage: Was hast du denn für einen Lehrer? Schluchzend antwortet: Ich hab keinen Lehrer. Wir lernten Mädchen. Nun wollen wir uns einmal den Wortschatz des Berlinischen ansehen. Dieser ist sehr groß. Der Kern des Berlinischen ist das Niederdeutsche, Plattdeutsche. In neuerer Zeit ist es freilich immer mehr vom Hochdeutschen zurückgedrängt worden, doch bleibt noch genug davon, um dem Berlinischen sein charakteristisches Gepräge zu geben. Aus dem Familienleben finden wir also plattdeutsche Wörter wie Brieze, Briezkeile, der Bruder, Flabbe, Flunsch, Jöre, Nese, Kruke, Triesel, Kreisen. Aus der ländlichen Umgebung Bolle, Fenn, Padde, Pfote, Töle, auch Pote. Aus dem öffentlichen Leben Bammel, gleich Angst, Dussel, Fatzke, Lulatsch, Molle, Quatsch, Rennstehen, Trippeln, Fluschen, Kiesetig, gleich wählerisch, Quasseln und so weiter. Bemerkenswert ist der starke französische Einfluss im Berlinischen. Die vom großen Kurfürsten seit 1685 aufgenommenen französischen Refugiés waren nicht nur verhältnismäßig zahlreich, im Jahre 1699 war jeder fünfte Einwohner Berlins französischer Abkunft, sondern sie waren auch geschickte Handwerker und Kaufleute und viele kamen bald in einflussreiche Stellungen. Abkömmliche französische Einwanderer haben sich auch später in Berlin einen guten Namen gemacht, wie Chamisso, Angeli, Fontane und viele andere. Auch die lange Besetzung Berlins durch die Franzosen von 1806 bis 13 hinterließ viele Spuren der Berliner Mundart. Ich kann hier nur einige Proben geben. Die Botten, Stiefel, Boudique, aus Boutique, Bordolie, Buddel, Bulette, Destille. Kommode, Fetz aus Französisch Fête, Kinkerlitzchen aus Französisch Quincaillerie, Blümerant aus Bleu Mourant, also unwohl, gewieft aus Vif, lebhaft. Auch das Wort kaputt ist wahrscheinlich französischen Ursprungs, ebenso wie der Ausdruck auf den Kien sein auf einen französischen Ausdruck zurückgeht. Zuweilen werden französische Endungen an deutsche Wörter gehängt, zum Beispiel Mang, sachte Mang, knappe Mang, Bammelage, Kledage, Kneipier. Das Wort Rage, französisch Wut, erhält die Bedeutung Hast. Das habe ich so eine Rage gemacht, das heißt in der Eile. Infolge von volkstümlichen Entstellungen ist der französische Ursprung nicht immer klar erkennbar. Der Maurerpolier war eigentlich der Parlier, der Sprecher der Arbeiter, Vorarbeiter. Der Kalauer kommt aus dem französischen Calembour. Der Name einer Pflaumensorte, die Rhene, Cloden, kommt aus Rhène, Claude, Königin Claudia. In der Wendung, er läuft über einen großen Onkel, das heißt, er läuft einwärts, steht Onkel für das französische Ongle, der Zehennagel. Demgegenüber sind andere sprachliche Einflüsse ziemlich gering. Aus dem Polnischen, er stammt Dalli, Pomade, wohl auch die Endung in Demlack. Vor allem sind die meisten Ortsnamen der Berliner Umgebung slawischen Ursprungs geblieben. Britz, Glienicke, Güterburg, Langwitz, Potsdam, Teupitz, Zehlendorf, Zossen und die Namen auf OW, Telto, Drepto, Stralo, Spando, die erst später das OW in AU verwandelten. Das Obersächsische hat, wie wir betonten, den Lautstand stark beeinflusst, aber wenig den Wortschatz. Aber das Berlinische hat doch, wie jede Mundart, auch einen Lokalwortschatz mit eigenen Prägungen, die nur in Berlin üblich sind und in anderen Gegenden Deutschlands teilweise nicht verstanden werden. Zum Beispiel ist die Bolle ja nicht nur die Zwiebel, sondern auch das Loch im Strumpf. Der Schrubber, der Scheuerbesen, ist ein Scheuerbesen, nicht wahr? Die Schrippe, der Knüppel, ein längliches Brötchen, die Knoblender, der Molle, der Rollmops, der Kremser und Litfaßsäule aus eigenen Namen entstanden. Ein altes Pferd ist ein Zosse, ein Knilch ist ein Flegel, der putzige Kruke, ein seltsamer Mensch, ein kleiner Steppke wird dem langen Lulatsch gegenübergestellt, eine Nulpe ist ein Willenloser, eine doofe Nuss, ein dummer Mensch. Wenn andere Leute kalte Füße bekommen, kriegt der Berliner kalte Beine. Manche Eigennamen werden als Berufsbezeichnungen gebraucht. Der Kohlen, Zigarren, Eis, Fritze, der Wurst, Maxe, aber auch der Quengelfritze und die Heuleliese. Das Wort August wird oft für einen Clown oder eine komische Person überhaupt gebraucht. So ein Pflaumen-August. Nun haben wir das sprachliche Material kennengelernt, den Rohstoff, aus dem der Berliner seine Sprache formt. Infolgedessen wollen wir jetzt mal die mannigfachen Verwendungsarten der Berliner Sprache betrachten. Seine Anerkennung spricht der Berliner meist in nüchterner, oft einschränkender Form aus. Das ist ja allerhand. Nicht von schlechten Eltern. Das ist ja ein Hallweger Schlitten. Das heißt, ein elegantes Auto. Eine dufte Biene. Hübsches Mädchen. Der Junge ist richtig. Der hat allerhand auf dem Kasten. Das ist eine Wolke, eine Wucht. Das hat sich gewaschen. Lobende Eigenschaftswörter sind zum Beispiel Schnieke, Knorke, Dufte, Schnafte, Sauber, Prima, neuerdings auch Schau. Häufiger sind allerdings Ausdrücke für Zweifel und Ablehnung. Ach nee, na nun machen wir einen Punkt. Alte Luft an, so siehst du aus. Schlupfst ja alleine nicht, der schlupft kein Pferd. Stärker ablehnend noch sind, na hören Sie mal, von wehen. Und besonders beliebt, denkste, Puppe. Denk ja nicht dran, wo weg denn, ich werde einen Deibel tun. Könnte was husten, gehen wehen, ja Kuchen. Auf den Keim aus piepen wir nicht, nicht in die Diete. Quatsch, keine Opern. Das ist ja Quatsch mit Soße. Das ist ja Käse. Den Zahn lasst er mal ziehen, zieh Leine. Oder auch ironisch, der tal gerne. Oder du machst mal eher Laune. Machst mal ein Halbwebe. Machen Sie nicht so viele Wind mit dir, kurze Timmle. Zu einem Prahlhans sagt man auch wohl, der gibt an wie eine Titelmücken oder wie eine Loreaffen. Es ist erstaunlich, dass der Berliner, dessen 11. Gebot doch lautet, lass dir nicht verblüffen, verhältnismäßig viele Redewendungen hat, die seine Verwunderung ausdrücken. Zum Beispiel, Eiwei, Auwei, Aubacke. Na, wat denn, wat denn? Da staunt der Bauklötzer, meine Herren. Oder noch gröber, meine Fresse. Neuerdings hört man oft, ich wär verrückt. Jungen, denen das Wort Mönch als Ausdruck des Erstaunens zu kurz ist, ersetzen es zuweilen durch das längere, volltönende, aber sinnlose Manometer. Mädchen dagegen, denen Mönch vielleicht zu vulgär klingt, ersetzen es durch Mann. Sehr zahlreich sind ja nun die Ausdrücke für Drohungen, die meist sehr großmäulig sind, aber einen erstaunlichen Bilderreichtum enthalten. Hierbei kann sich die Neigung des Berliners zu grotesken Übertreibungen voll entfalten. Man sagt zum Beispiel, die Pfad raus, sie klebt da inne, bis wir eine Abreibung haben. Die atmig in, kriegt was aus der Armkasse, eine Reinigung, eine Wucht, ins aufs Dach, auf den Deckel, Ding, was ein Pfund wiegt. Die weg mal zeigen, was eine Harke ist. Ehenschlag und der Nähe sitzt hinten. Oder auch früher Ehenschlag und der zweite wäre Leichenschändung. Die Arschstechen mit den Freunden Waschlappen tot. Hast du vor lange nicht der eigentliche Schrei gehört? Der knallt die Gene von Latz. Stoßt da aus dem Anzug. Lässt da einen steifen Arm verhungern. Kaut auf den Kopf, dass du Lause piepen, dass du platt bin ich. Dass den keinen Sarg mir passt. Oder sehr anschaulich, dass du durch die Rippen kiekst wie der Affe durchs Gitter. Gesucht originell. Ich hau da ein, dass dir alle Gesichtszüge entgleisen. Spuck deine Ohren, dass du wegschwimmst. Ich hörte vor kurzem erst, hau ab oder ich beiß deine Nase. Fast unzählig sind ja auch die Ausdrücke kritischer Überlegenheit, mit denen der Berliner die Dummheit eines anderen kennzeichnet. Man behauptet zum Beispiel, der andere sei doof, eine doofe Nuss, dusselig, er sei offenbar mal, verrückt, verschugge, blemblem, bekloppt, bemacht, betrudelt, bescheuert, ein Dusseltier, ein Demlack, eine Dromflöte, eine Trantute, Transuse, eine Nulpe, ein Nappkuchen, Knallkopf, Nieselprim, Piesepampel. Oder auch philosophisch tröstend, du hast's gut, du bist doof. Das heißt, dir bleiben Kopfschmerzen durch vieles Nachdenken erspart. Man fragt ihn vielleicht mitleidig, du bist wohl krank, kannst du nicht dafür? Was kickst du so dusselig? Dir pickt da wohl. Hast wohl einen Käber, bist wohl schwach auf der Brust, eine weiche Birne, einen weichen Keks, einen kleinen Dachschaden, eine saure Murmel. Wir haben sowohl als Kind zu heiß gebart, in den Klammerbeutel gepudert. Hast wohl nicht alle Tassen im Schrank, nicht alle auf der Latte, nicht alle Hühner auf dem Balkon. Die haben sowohl die Klinke verbogen, die Hirn geklaut. Hast von kleinen Webefehler, Trall, Tinte gesoffen. Bis wir vom lauen Affen von der Kuh oder von der Kuh wissen. Bei nachlässigem Äußern des anderen fragt man vielleicht, die haben sowohl mit dem Moriba aus dem Urwald gelockt. Und was dergleichen liebenswürdige Fragen mehr sind. Recht anschaulich ist auch die Wendung, wenn Dummheit wehtäte, hörte man dir schreien bis Potsdam. Stets aber ist der Berliner Ausdruck prägnant und konkret. Ich gebe bloß einige Ausdrücke in der Berliner Übertragung. Ein dicker Bauch, ein Mollenfriedhof, Bett, Flohkiste, Kaufmann, Heringsbändiger oder Kofbicht. Eine Laufmasche, Flohleiter, Maurer, Dreckschwalbe, Pessimist, Trauerkloß, Regenschirm, Moosspritze, runder Herrenstrohhut, Kreissäge, Ventilator, sehr schön, Miefquirl. Eine Wanze, eine Bettflunder, auch Tapetenflunder, eine Ziege, eine Beamtenkuh, eine Ziehharmonika, ein Schifferklavier. Bemerkenswert ist auch der Bilderreichtum und die Anschaulichkeit der Vergleiche. Von einem krank aussehenden Menschen sagt man, der sieht aus wie Braunbier und Spucke, wie ausgelutscht, wie eine Leiche auf Urlaub, wie ein Totgräber von der Schippe gehopst. Statt zu sagen, er ist mutig, sagt man, er geht ran wie Hektor an den Buletten. Man sagt, er klappt wie ein Pantinkiller, bin gerührt wie Apfelmus, es zieht wie Hechtsuppe, er gerinnt wie eine Tepperschürze, hat Einfälle wie ein olles Haus oder ist kalt wie eine Hundeschnauze. Uns kann keiner, das ist die Parole des Berliners. So drückt er sprachlich sein Selbstvertrauen und seinen Stolz aus. Darauf nämlich, dass er Berliner Bürger ist. Dieser trotzige Bürgerstolz richtete sich nicht selten gegen die Fürsten und söhnte sich eigentlich erst mit dem Hofe aus, als man Berlin zur Hauptstadt machte. Seitdem aber fühlt sich der Berliner als Großstädter. Und in der Sprache spiegelt sich dieses Gefühl der Überlegenheit gegenüber jenen armen Provinzialen, die vielleicht aus Klein-Kleckersdorf kommen, aus Posemuckel oder aus Buxtehude, wo die Hunde mit dem Schwanz bellen. Er fragt dann vielleicht mitleidig, Sie sind wohl nicht von hier. Sein unbändiges Selbstvertrauen zeigt sich auch in den Wendungen, wie ich schon sagte, uns kann keiner, nämlich an die Wimpern klimpern, oder das wäre ja gelacht, wir werden das Kind schon schaukeln, den Laden schon schmeißen. Auch in Wendungen wie, na wenn schon, na und, das heißt also nur keine Aufregung. Sie beweisen, der Insulaner verliert die Ruhe nicht. Schüchternheit und Bescheidenheit werden nicht empfohlen. Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr und wenig geübt. Denn das Renommieren oder wie man heute sagt, das Angeben gehört zum Wesen des Berliners, der da sagt, wer angibt, hat mehr von Leben. Dieser unverwüstliche Optimismus erfüllt wohl offenbar auch den Berliner Schuljungen, der im Religionsunterricht gefragt wird, was wohl Adam und Eva dachten, als sie nach der Vertreibung aus dem Paradies an dessen Pforte den Engel mit dem flammenden Schwerte sahen und der die Antwort gibt, die dachten wohl, wenn er weg ist, sehen wir wieder drin. Ein charakteristisches Stilmittel der Berliner Sprache ist die Ironie, die das Gegenteil von dem sagt, was sie meint und in scheinbarer Anerkennung einen versteckten Spott ausdrückt. Sie erwächst aus dem Gefühl geistiger Überlegenheit gegenüber den langsam schaltenden Auswärtigen. Der Berliner kennt ja außer den Altmärkern, Neumärkern und Uckermärkern noch die Spätmärker und sagt dann vielleicht zu einem solchen, nachdem sie endlich begriffen hat, worum es sich handelt, sie merken auch alles. Es ist klar, dass diese Stilform bei Nicht-Berlinern ein Gefühl der Unsicherheit und des Unbehagens erregt, da diese ja nie wissen, ob der Berliner im Ernst spricht oder sie verspotten will. Einem langen, dünnen, kahlköpfigen Mann ruft man vielleicht zu, hey, Sie kleiner, dicker Krauskopf. Oder man sagt zu einem kleinen Jungen, der mit seiner Stärke prahlt, ja, du bist ein starker Mann, sein Hosenknopf. Zuweilen genügt ein einziges Wort, um die Ironie auszudrücken. Beachten Sie bitte in der folgenden Redewendung das ironische Aber. Fille redet er nicht, aber was er sagt, ist Quatsch. Aber die Ironie ist ja nur eine besondere Form der Berliner Neigung zu Kritik und Spott. Dies zeigt sich sprachlich zunächst in den zahlreichen Ausdrücken für verspotten. Da finden wir ihn anflaumen, verulken, veräppeln, verkohlen, verhohnepiepeln, auf den Arm nehmen, auf die Schippe nehmen, durch den Kakao ziehen. Den haben sie im Bonbon an dem die geklebt. Und fragt vielleicht spöttisch, mit die Nese willst du angeln gehen? Sie spiegelt sich fern an den Spottnamen, mit denen Denkmäler und Bauwerke kritisiert wurden und werden. So nannte man die Siegessäule mit den drei Reihen aufrecht stehender Kanonenrohre den Siegesspargel. Man sieht die Friedrich Wilhelm III., der auf seinem Denkmal segend die Hand ausstreckt, die Worte in den Mund, ich glaube, es drippelt. Oder Scharnhorst, der Sinn die Hand ans Kinn hält, ob ich mir wohl rasieren lasse? Als im Rudolf-Virchow-Krankenhaus eine Zeit lang die Verpflegung nicht gut war, las man die Anfangsbuchstaben RVK als rein verhungern kannste. Der nüchterne Bau der neuen Musikhochschule erhält den Namen die Musikgarage. Die viereckigen Türme der Jesus-Christus-Kirche in Dahlem und der Kirche auf dem Hohenzollernplatz ähneln Schornsteinen. Und schon nennt man die eine Kirche das Kraftwerk Christi und die andere der Seelensilo. Dieser Spott ist oft scharf und respektlos, aber doch nicht bösartig, sondern im Grunde gutmütig. Ein winzig kleiner Kabinenroller mit einer jungen Dame darin am Steuer hält an der Straßenkreuzung neben einem riesigen Lastkraftwagen. Der Fahrer desselben lehnt sich aus dem Fenster und fragt grinsend die Dame in dem kleinen Wägelchen da unten, sagen Sie mal, Fräulein, geben Sie den Kleinen schon Benzin oder kriegt der noch die Wurst? Fast immer ist die Ausdrucksweise witzig und zeigt doch eine erstaunliche Sprachgewandtheit. Sehr beliebt sind alle möglichen Wortspielereien, teilweise mit Alliteration, also dick und doof, Klimperkasten, Lauselümmel, Trantute, teilweise auch mit Reimen, in Dreck und Speck, je kesser, je besser. Doppelt gemoppelt, wehste, verstehst du, jawohl, ja, sagt Olja, Furze mit der Pudelmütze. Wenn der Wurstmaxe mit dem Bauchladen ausruft, heiße Wiener, sagt vielleicht ein Vorübergehend, will ja nicht wissen, wie sie heißen. Mit erstaunlicher Treffsicherheit und Sprachgewandtheit findet der Berliner schnell einen passenden und prägnanten Ausdruck. Als in einer Behörde eine Verfügung erlassen wurde, die den Fahrstuhl den höheren Beamten vorbehielt, während die unteren Paternosteraufzug benutzen sollten, nannte man sofort den Fahrstuhl, den Bonzenheber, den Paternosteraufzug, den Proletenbagger. Solche Aufzählungen von Beispielen könnte man endlos fortführen und würde doch immer rückständig bleiben, denn täglich werden neue, prachtvolle Schöpfungen spontan gebildet und wenn Sie selbst darauf achten, können Sie täglich neue Entdeckungen dieser Art machen. Diese Fähigkeit der Berliner Sprache zu witzigen und prägnanten Formulierungen beruht auf der geistigen Beweglichkeit und sehr schnellen Schaltung des Berliners. der stets prompt und schlagfertig reagiert. Diese Fähigkeit verlässt ihn selbst in der Trunkenheit nicht. An der Straßenbahnhaltestelle steht ein offensichtlich betrunkener Mann mit seiner Frau. Der Schaffner lehnt es ab, ihn mitzunehmen mit den Worten: Mit so einem Affen nehme ich ihn nicht mit. Sofort wendet sich der Betrunkene zu seiner Frau und sagt: Olle, du bleibst hier. Der Berliner erwartet nun diese schnelle Reaktionsfähigkeit aber auch von anderen und wird leicht ungeduldig, wenn langsame Leute nicht so schnell reagieren und vielleicht törichte Fragen stellen. Ein Zeitungsfahrer wird von einem anderen Radfahrer angestoßen, verliert einen Teil seiner Zeitung. Er sammelt sie schnell wieder auf, besteigt sein Rad, fährt weiter mit den Worten: Hau da alleine inne runter, du Dussel, ich hab keine Zeit. Ein anderer Radfahrer gleitet auf dem nassen Asphalt aus, fällt hin und schlägt sich die Nase blutig. Eine Frau fragt teilnahmsvoll: Sind Sie hingefallen? Seine Antwort: Nee, so steige ich immer ab. An einem sehr heißen Sommertage wird ein Junge, nur mit einer Badehose bekleidet und mit einem Handtuch in der Hand, von einem Freund angerufen: Gehst du baden, Willi? Seine Antwort: Nee, Schlittschuhlaufen. Ich war jedes Mal: Ist der Sinn, frag doch nicht so dumm, du siehst es ja, dafür habe ich keine Geduld. Ein Leichenzug zieht vorbei. Ein Zuschauer fragt den anderen: Wer wird denn da beerdigt? Antwort: Der da vorne ins Sarglicht. Diese Beispiele zeigten bereits die berüchtigte Berliner Schnuddrigkeit, die ein charakteristisches Kennzeichen des Berliners und seiner Sprache ist und die man definieren kann als eine Verbindung von vorlauter Respektlosigkeit mit schlagfertigem Witz. Einige Beispiele. Selbst erlebt. Ein dicker Mann versucht, sich in ein überfülltes S-Bahn-Abteil hineinzuzwingen, indem er sich rückwärts gehend hineindrückt. Aber wegen seines dicken Bauches geht die Tür nicht zu. Tönt eine Stimme aus dem Innern des Wagens: Dicker, lass die Luft raus, dann kommst du noch rein. Eine andere Szene aus der S-Bahn. Ein Mann mit einem schweren Koffer hat sich gerade noch hineingezwängt, aber bei der Raumknappheit den Koffer auf die Füße der Mitreisenden gestellt. Als diese protestieren, sagt er: Na, was soll ich denn machen? Ich kann mir doch das Ding nicht an die Nase bommeln. Das groteske Bild bewirkt Schmunzeln und Beruhigung. Diese koddrige Schnauze ist dem echten Berliner, dem echten Kessen-Berliner anscheinend doch schon angeboren. Zwei Berliner Jungen sehen, wie ein dicker Mann auf einer Waage steht, die aber wohl außer Betrieb ist, jedenfalls kein Gewicht anzeigt. Da sagt der eine Junge zum anderen: Fritze, geh mal, der Olle ist hohl. Ein Junge mit einer Schmutznase wird von einer Dame vorwurfsvoll gefragt: Sag mal, Kleiner, ein Taschentuch hast du wohl nicht? Er antwortet: Doch, ich habe eins, aber das verpumpe ich nicht. Der Junge ist keinen Augenblick verlegen. Er überhört den Vorwurf und verwandelt ihn in eine Bitte, die er natürlich ablehnen muss, denn ein Taschentuch verleiht man nicht. Ein Auswärtiger fragt einen Berliner Jungen: Sag mal, Junge, wo ist denn hier das Kreiskrankenhaus? Der Junge antwortet Kess: Kreiskrankenhaus? Haben wir nicht. Unser ist viereckig. Was Sie meinen, ist die Jassanstalt. Er dreht also einfach den Spieß um und drängt den Fragenden in die Rolle des Unwissenden, den er belehren muss. Die bisherigen Betrachtungen haben viele sprachliche Belege dafür gebracht, dass der Berliner Geist die Regsamkeit, Schlagfertigkeit und Witz besitzt. Aber haben Sie auch dem Berliner Humor gezeigt? Witz und Humor sind ja keineswegs dasselbe. Während der Witz auf der Fähigkeit beruht, durch schnelle Reaktion überraschende Zusammenhänge herzustellen, ist Humor die Fähigkeit, überall, auch in den ernsten Dingen, das Heitere und Komische zu sehen. Auch über sich selbst lächeln, lachen, spotten zu können. Er ist die innere Haltung, die zu den Dingen einen gewissen Abstand bewahrt und sich damit eine geistige Überlegenheit sichert. Man hat mit Recht gesagt, Humor ist, wenn man dennoch lacht. Danach kann man aber gewiss nicht bezweifeln, dass der Berliner Humor hat. Die bildhaften Wendungen, die Vergleiche, die Ausdrücke des Spottes und der Schnodderigkeit haben reichlich bewiesen, dass der Berliner zweifellos überall das Komische und Heitere zu sehen vermag, dass er über sich selbst lachen kann, dass er in den schwierigsten Lagen Abstand zu den Dingen bewahrt und damit über ihnen steht. In den schweren Kriegs- und Nachkriegsjahren verlor er nicht den Humor, wenn es auch oft ein Galgenhumor war. Eine Frau sagt mitleidig zu einer anderen, ach, Sie zittern ja vor Kälte. Und erhält die Antwort, ich kann ja nicht so viele zittern, wie ich friere. Man hörte wohl auch in dieser schweren Zeit, na ja, sterben müssen wir ja alle, aber ich lasse mich nicht gerne drängeln. Es ist kein Zweifel, der Berliner konnte und kann auch unter Tränen noch lächeln und spotten. Unter der rauen Schale schlägt ein warmes Herz. Wir haben gesehen, dass die Berliner Sprache, wie jede Sprache, die geistige und seelische Haltung ihrer Sprecher widerspiegelt. Und so haben wir denn bei der anscheinend rein sprachlichen Betrachtung der Ausdrucksformen und Stilmittel allmählich immer mehr auch zugleich die wesentlichen Charakterzüge der Sprecher, das heißt der Berliner, kennengelernt. Es ist daher wohl angebracht, in einigen Worten diese wesentlichen Charakterzüge, so wie sie sich in der Sprache widerspiegeln, kurz zusammenzufassen. Zuvor müssen wir aber einem Einwand begegnen, der oft gemacht wird. Gibt es dann überhaupt den Berliner als einen einheitlichen Typ? Die Zahl der echten in Berlin geborenen Berliner ist doch seit langem eine Minderheit. Kann man bei einem so bunten Gemisch vieler deutscher Stämme von einem Berliner Typ sprechen? Es mag erstaunlich sein, berlinisch gesprochen, Sie werden lachen, aber es ist eine Tatsache und die Sprache beweist es, diese Stadt hat eine ungeheure Assimilationskraft. Sie ist wirklich ein Schmelztiegel, in dem die verschiedenen Stämme schnell zu einem einheitlichen Typ verschmolzen. Und verschmelzen. Diese Entwicklung wurde gefördert durch das intensive Arbeitstempo und den harten Konkurrenzkampf, die zu Höchstleistungen zwangen. Und wer von den Zugewanderten einige Jahre in diesem Kampf bestanden hat, diese scharf, aber spritzige Berliner Luft geatmet hat, fühlt sich bereits als richtiger Berliner. Dieser Berliner Typ zeigt eine geistige Regsamkeit, eine Weite des Horizonts und eine Aufgeschlossenheit, die wir in anderen deutschen Stämmen nicht finden. Die ständigen Kämpfe nach allen Seiten, besonders die Not und das Elend der Kriegs- und der Nachkriegsjahre, haben die Berliner Bevölkerung fester zusammengeschweißt als anderswo. Die gemeinsame Gefahr, die tragische Zerreißung der Stadt, haben den Bewohnern ein sehr starkes Gefühl der inneren Zusammengehörigkeit über alle künstlichen Grenzen hinweg gegeben. Sie haben auch gezeigt, wie viel Hilfsbereitschaft und Warmherzigkeit im Berliner verborgen steckt. Sie haben die Liebe zu ihrer Heimatstadt, ihrem alten, schwer geprüften Berlin nur gestärkt und nicht zuletzt auch bei denen, die jetzt außerhalb von Berlin wohnen und Heimweh haben nach dem grünen Strand der Spree. Denn sie alle führen dasselbe. Berlin ist und bleibt eben eine Stadt, die sich gewaschen hat. Welche sind nun die charakteristischen Eigenschaften der Berliner? Wir haben gefunden Selbstvertrauen, Optimismus, Ablehnung von hohlem Pathos, Neigung zu Skepsis, Kritik, Spott und Ironie, Fähigkeit zu prägnanter Formulierung und bildhaft anschaulichem Ausdruck, geistige Beweglichkeit und Schlagfertigkeit, Witz, Schnoddrigkeit und Humor. Dieser Berliner Geist lebt also heute noch und wird, so hoffen wir, weiterleben. Er wird auch weiterhin seinen Ausdruck in der Sprache finden. Aber wird dies noch geschehen in der Form des echten Berlinisch? Hat die Berliner Mundart Aussicht auf Weiterbestehen in einer Großstadt, deren Bevölkerung sich so schnell ändert und besonders jetzt von Zugewanderten überschwemmt wird? Reines, unverfälschtes Berlinisch hört man immer seltener. Das Berlinische ist also in Gefahr, allmählich zu einem Jargon zu entarten. Das aber wäre schade, jammerschade. Ist es wirklich unvermeidlich? In keiner Gegend Deutschlands empfindet man es als unwürdig, die heimische Mundart zu gebrauchen. Ja, man tut es mit einem gewissen Stolz. Warum tun wir Berliner das nicht auch? Wie es zum Beispiel Schade und Liebermann taten. Warum bekennen wir uns nicht auch stolz und offen zu unserer Heimatsprache und bemühen uns, sie zu pflegen und möglichst reinzuerhalten? Gewiss ist das Berlinische eine derbe Sprache, aber das ist das Plattdeutsche auch. Und das Berlinische hat doch mancherlei Abstufung in der Aussprache und dem Wortschatz. Wenn die Aussprache nicht allzu nachlässig und die Wortwahl nicht allzu derbe ist, so klingt das Berlinische keineswegs vulgärer als das Plattdeutsche oder andere Dialekte. Für den echten Berliner klingt es jedenfalls anheimelnd und zwanglos und gibt im Kreise von Freunden und Landsleuten erst die richtige Entspannung und Gemütlichkeit. Die Berliner Mundart ist eben die einzige Sprachform, die das Wesen und die Geisteshaltung des Berliners wirklich widerspiegelt und zum Ausdruck bringt. Sie ist eine wirkliche Heimatsprache, das Bindeglied, das die Berliner in West und Ost zusammenhält und auch den Berlinern außerhalb der Stadt den Klang der Heimat vermittelt. Mit ihrem Verlust ginge allen Berlinern ein Stück Heimat verloren. Nicht nur die Berliner Schnauze, sondern auch ein Stück des Berliner Herzens. Zum echten Berliner aber gehört beides, Herz und Schnauze.
Deutschlandradio Retro.